danke dir, dass du hier bist, Herr. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Und ich danke dir, dass du Gutes vorbereitet hast, auch für den heutigen Tag, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich leitest. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mich führst, dass ich die Worte so weitergebe, dass sie Frucht bringen, dass sie Leben bringen in uns, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass alles, was in deinem Wort steht, Herr, es hat Kraft, es ist da, um uns zu helfen, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jedem Einzelnen einfach die Aspekte, die heute für die einzelne Person dran sind, dass du sie durch deinen Heiligen Geist wirklich hineinpflanzt ins Herz, Herr, und dass wirklich jeder heute mit einer Erkenntnis auch nach Hause gehen darf, Herr. Danke, dass du an unseren Herzen wirkst, arbeitest, während wir über dich reden, während wir dein Wort wirklich anschauen zusammen. Amen. Letzte Woche war ja der Harald hier, das haben ja eigentlich die allermeisten mitbekommen, denke ich, viele waren ja da. Und da wurde viel prophezeit, viel gesprochen von was der Herr gesprochen hat durch Harald. Da noch die organisatorische Information für diejenigen, die auch selber ein Wort empfangen haben oder irgendwie jemand hatte nach der Prophezeiung über Jochen irgendwie gefragt und so weiter. Wenn jemand das prophetische Wort, was über ihn ausgesprochen wurde, haben will, dann soll er sich bei uns an der Technik melden, dann klären wir das, wie wir das dann technisch abwickeln, weil wir haben alles aufgenommen, also das können wir dann weitergeben, genau, dass ihr das wisst. Ja, und der Harald hat ja auch hier und da prophezeit auch über Helmut und auch über mir und so, und eigentlich so ein halber Nebensatz war das, wo er gesagt hatte dann, dass wir oder jemand von uns über Zacharia predigen soll. Das war so ein Satz, und ich dachte, okay, habe ich jetzt so nicht geplant gehabt. Aber so kann das sein, das ist das Berufsrisiko, was man da hat, dass dann jemand kommt, predige über das und das und dann, ja gut, ist ja ein biblisches Buch, also spricht ja nichts dagegen. Ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich auch mal, unabhängig von der Prophezeiung, die dann jetzt der letzte Woche kam, vor ein paar Wochen hatte ich auch mal eine Zusammenfassung zum Buch, das habe ich ja mal geschrieben, und dann habe ich mir auch erst die wieder angeguckt und habe gemerkt, boah, so was mir die Zusammenfassung nochmal gesagt hat, war, die in den 14 Kapiteln steht, einfach echt richtig viel. Und da habe ich das Buch nochmal durchgelesen und den Herrn gefragt, Herr, was ist dran? Weil es gibt so viel, was in dem Buch drin steht. Das Buch Zacharia ist auch sehr voll mit, ich sage mal vorsichtig, endzeitlichen Geschehnissen, sagen wir es mal so rum, also Dinge, die aufs Ende der Zeit dann deuten und so. Und da hätte ich jetzt ja ein riesiges Fass dann auch aufgemacht, zumal ich mich mit dem Thema noch nicht so gut tatsächlich auskenne, so. Also was wann passiert und so, da bin ich jetzt aktuell nicht derjenige, den man da vielleicht fragen soll. Aber es hat auch viele andere Aspekte des Buchs Zacharia. Und vor allem ist mir aufgefallen, dass es, obwohl es ja ein alttestamentliches Buch ist, dass es einen sehr großen Fokus legt auf Jesus. Also vieles im Alten Testament deutet auf Jesus, aber jetzt, wo ich Zacharia durchgelesen habe, habe ich gemerkt, wie viele auch bekannte Prophezeiungen, wie viele messianische Ankündigungen allein in Zacharia eigentlich stehen. Und auch viele, eben ja bekannte, viele, die im Neuen Testament auch wörtlich dann zitiert werden. Und ich habe mal so die offensichtlichsten, drei, vier offensichtlichsten habe ich mal für euch rausgesucht. Das fängt dann beispielsweise an in Zacharia 9, Vers 9, da ist dieser Ausspruch, freue dich, Tochter Zion, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin, wo ja Jesu Einzug in Jerusalem schon angekündigt wird, ganz konkret. Oder dann Zacharia 11, 12, wird es beschrieben, dieser Lohn, der abgewogen wurde, da heißt es, da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge, wo der Verräterlohn dann auch schon angekündigt wurde, den der Judas dann bekommen hat, in den Evangelien. Interessant irgendwie, dass Jesus oder der Herr, der das damals gesagt hat, da sind ja hunderte Jahre dazwischen gelegen, der hat irgendwie die Inflation schon eingerechnet, dass er damals gesagt hat, 30 Silberlinge, und dann waren es ja ein paar hundert Jahre später, waren es wirklich 30 Silberlinge. Aber der Herr weiß ja Bescheid. Er hat den Kurs jetzt schon im Blick. Das war jetzt aber keine finanzielle Anweisung, so, aber da sollen andere Leute drüber predigen, wie wir die Börse im Blick halten sollen. Zacharia 12, Vers 10 ist noch eine messianische Prophezeiung. 12, Vers 10. da heißt es, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Sie werden bitterlich um ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Vielleicht bei der Stelle noch zwei Sätze dazu. Vielleicht hat der ein oder andere manchmal so Gespräche, wo es um Thema Dreieinigkeit und solche Themen geht. Ich habe fast auch die Evangelisten hier im Raum im Blick, weil manchmal sind da so Fragen, so ja, Jesus und Gott und so weiter. Und bei Zacharja 12 finde ich es eben interessant, Zacharja 12 wird in Vers 1 interessanterweise eingeleitet, wie alle Kapitel in der Bibel. Und in Vers 1 heißt es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und so weiter. Der spricht. Und dann heißt es in Vers 10, sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Das ist also ein guter Vers, um da das rauszuarbeiten, dass der Herr in Form von Jesus am Kreuz sich geopfert hat. Also auf die Dreieinigkeit Gottes einzugehen. Das nur, den gab es jetzt gratis so als Info. Vielleicht braucht es jemand demnächst in einem Gespräch. Ich habe solche Verse in letzter Zeit auf der Arbeit immer wieder gebraucht, habe da einen Kollegen, der mit dem ein bisschen darüber reden darf. Und dann noch ein Vers, der auch beispielsweise im Neuen Testament dann wieder vorkommt, Zacharja 13,7, da heißt es, schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen, was dann zitiert wird, als Jesus in Gethsemane dann gefangen genommen wird. Und das waren jetzt vier sehr bekannte Verse, Sätze, die im Neuen Testament wieder vorkommen, was ich echt interessant fand, dass die alle aus Zacharja kamen. Also es gibt noch viele andere Prophezeiungen über Jesus, auch in anderen Büchern, aber das ist mir schon mal aufgefallen in Zacharja, dieser Fokus auf Jesus. Und dann habe ich so überlegt, okay, was gebe ich euch praktisch mit aus dem Buch, was schauen wir uns an, und weil es gibt so viele unterschiedliche Aspekte und viele verschiedene Visionen, die der Zacharja hatte. Und ich möchte auf eine eingehen, das wird beschrieben als die vierte Vision Zacharias. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber so wird es bei mir betitelt in der Schlachter. Die ist verwirrenderweise nicht im vierten Kapitel, sondern im dritten. Also ja, ist halt so, kann ich jetzt nicht, ich habe die Kapitel nicht nummeriert gehabt. Und da gibt es eine Vision über Jeschua, über den Hohenpriester Jeschua. Da vielleicht zwei, drei Sätze kurz zu diesem Namen, weil der Name Jeschua sagt vielleicht dem einen oder anderen was. In der Schlachter und in der Luther wird er beschrieben als Jeschua, in der Elberfelder als Joshua, in der Züricher als Jehoshua und in der Mengenübersetzung als Josua. Falls es jemanden verwirrt mit den ganzen unterschiedlichen Namen, im Endeffekt im Hebräischen heißt es einfach Jeschua. Mich verwirrt es ein bisschen deswegen, weil in den gleichen Bibeln, wo hier Jeschua steht, steht bei Josua, dem Sohn Nuns, also dem Nachfolger von Mose, steht Josua. Aber im Hebräischen steht beides bei Jeschua. Weiß ich nicht genau, was das für Hintergründe hat, dass sie das mal so wörtlich wiedergeben und mal übersetzen. Aber genau, um den geht es. Vielleicht noch ein Satz dazu. Der ein oder andere kennt vielleicht auch so Lieder, die wir hier singen oder die man vielleicht auch kennt, wo man auch Jeschua anbetet. Da geht es ja aber um den neutestamentlichen Jeschua, sage ich mal, weil der Name Jeschua im Neuen Testament griechisch übersetzt wird mit Jesus. Also kurz gesagt, der Name Jeschua, der auch Josua im Alten Testament heißt, ist eigentlich im Neuen Testament der Name Jesus. Es sind einfach verschiedene Leute, die diesen Namen hatten. Auch im Neuen Testament wissen wir, nicht nur Jesus Christus heißt Jesus, sondern auch Jesus Barabbas, der Verbrecher, hatte auch diesen Namen. Dass es uns nicht verwirrt, wenn es hier um Jeschua geht, dann geht es hier um einen Hohenpriester, der halt so hieß, und nicht um Jesus. Auch wenn wir vielleicht über Jesus manchmal diesen Namen singen. Das ist halt einfach die hebräische Form. Trotzdem kommt auch, wie ich es deute, in Zacharja 3 der Herr Jesus persönlich vor. So würde ich es mal beschreiben. Und zwar als der Engel des Herrn, der sich dort offenbart, den würde ich dort am ehesten deuten als die Form von Jesus, die dort in dieser Vision vorkommt. Der Engel des Herrn ist ja auch so ein Begriff, das kommt auch immer wieder, vor allem auch im Alten Testament vor. Und man hat mir damals immer gesagt, dass wenn der Engel des Herrn vorkommt in der Bibel vor Jesu Geburt, dann ist es eine Offenbarung von Jesus, bevor er geboren wurde. So. Glaube ich auch, dass es in vielen Fällen vielleicht zutrifft. Was mich aber da tatsächlich dann auch manchmal verwirrt hat, ist, wenn wir in Lukas 1 lesen, auch noch vor der Geburt von Jesus, dann heißt es da, dass dem Zacharias der Engel des Herrn erschien. Und der Engel des Herrn sagt dann in Vers 19, ich bin Gabriel, der vor Gott, von Gott gesandt ist. Deswegen finde ich es manchmal schwierig, das dann eins zu eins so zu sagen, dass der Engel des Herrn immer Jesus sein soll. Aber manchmal, glaube ich, kann man es wohl so deuten. Sicherlich aber in dieser Stelle zumindest mal nicht so. Aber in dieser Stelle in Zacharia 3, die wir uns anschauen, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht der Herr Jesus sein soll. Das war die Einleitung kurz, um theologische paar Fragen vielleicht im Vorfeld schon mal zu klären, dass wir wissen, dass wir nicht verwirrt sind wegen den Namen, die da vorkommen. Und dann schauen wir mal rein, Zacharia 3, ab dem ersten Vers, wir lesen bis Vers 8, ich lese aus der Schlachter. Und er ließ mich sehen, den Hohenpriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Herr sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und ich sprach, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten ihm den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm Kleider an, und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte es Jeschua und sprach, so spricht der Herr Zebaoth, wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du meinem Haus recht sprechen und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Höre nun, Jeschua, du Hohepriester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen. Denn siehe, ich will meinen Knecht Spross kommen lassen. Er wird also wieder mal der Knecht Spross, also auch auf Jesus dann verwiesen. Und ich finde diese ganze Szene sehr interessant eigentlich, weil Zacharia hier sieht, wie dieser Hohepriester vor dem Engel des Herrn steht und angeklagt wird vom Satan selber. Und da vielleicht mal eine Frage, weil ich weiß, es sind bibelkundige Leute anwesend. Kennt jemand noch eine andere Geschichte, wo der Satan vor den Herrn kommt und mit dem Herrn über einen Menschen spricht? Sehr, sehr stark. Also hier muss man ja gar nicht, hier muss man ja gar keine Pause hier einlegen, das kommt sofort. Sehr gut, ja, finde ich sehr gut. Das ist eine ähnliche Thematik gewesen. Und ich werde da jetzt nicht zu weit ausholen, dass da meine Sicht ist, wie das jetzt neutestamentlich zu betrachten ist. Aber ein Vers vielleicht auch aus dem Neuen Testament zu dieser Thematik. In Offenbarung 12, Vers 10 wird beschrieben, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Also das kommt tatsächlich schon auch noch im Neuen Testament mal vor, diese Beschreibung von dem Teufel als der Verkläger der Brüder und der also uns Tag und Nacht verklagt vor einem Wohldenken. Das, also kann ja keinen Spaß machen, aber egal, das, so wird er beschrieben, dass er das macht. Und mein Eindruck war in der Vorbereitung so, obwohl ich auch kürzlich schon mal ein ähnliches Thema angesprochen hatte, war mein Eindruck so, dass vielleicht jemand hier ist oder sich anhört, der anklagende oder verklagende, verurteilende Gedanken vielleicht hat, wo er irgendwie sich durch irgendwelche Sachen, die er gemacht hat oder die in seinem Leben sind, selber vielleicht verurteilt oder so eine Stimme hat, die ihn anklagt. Aber wir möchten uns anschauen, was die Lösung dagegen ist im Endeffekt, was eben auch hier in der Vision dann das Gute ist, was passiert ist. Und wir wissen, nicht nur wurde der Hohepriester dort angeklagt, sondern wird dann beschrieben, dass der Herr kam und hat ihm statt seinen dreckigen Kleidern Feierkleider anziehen lassen. Er hat ihm Feierkleider gegeben und hat auch gesagt, sieh Herr, ich nehme deine Sünde von dir und lass dir Feierkleider anziehen. Und ich fand es auch interessant, als ich das dann hin und her gelesen habe, der Jeschua, der hat gar nichts gesagt irgendwie. Der war da und wurde angeklagt vom Satan. Und dann kommt der Engel des Herrn und lässt ihm diese Kleider bringen, spricht ihm zu, dass seine Sünden vergeben sind. Und irgendwie, es war gar nicht so, dass der Jeschua da irgendwas krass gemacht hat, krass geleistet hat. Er war einfach da beim Herrn. Und ähnlich wie ich es kürzlich angesprochen habe, das will ich deswegen nicht nochmal wiederholen im Endeffekt. Wenn wir Reinigung brauchen, kommen wir einfach zum Herrn Jesus, der uns reinmacht durch seine Gnade. Wir tun es nicht aus unserer Anstrengung heraus machen. Und dann wissen wir, wenn anklagende Gedanken kommen, finde ich zum Beispiel folgenden Vers gut, 1. Korinther 1, Vers 8 aus der Schlachter. Das ist also das Ende von einem Satz, wo es heißt, der euch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Interessant, dass wir unverklagbar gemacht werden durch den Herrn. Oder dass es keine Anklage gegen euch erhoben werden kann, sagt die Neue Genfer. Kolosser 2, Abvers 13 heißt es, er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also das, was uns angeklagt hat, hat der Herr ans Kreuz genagelt, diese Anklageschrift, sage ich mal, in dem Sinne, wie es hier eben steht. Und deswegen das Gute ist, wenn sich irgendein Gedanke breit machen sollte, der mich anklagt oder wie, dann denke ich nicht einfach, ja, das tue ich jetzt übertünchen, das ist nicht wichtig, was ich vielleicht falsch gemacht habe, sondern ich kann wissen, dass Jesus rechtmäßig meine Schuld getilgt hat, dass er den Preis bezahlt hat durch sein Opfertod am Kreuz. Und das ist ja ein Unterschied, ob ich nur das irgendwie übertünche und denke und nicht hingucke oder weiß, hey, es ist rechtmäßig am Kreuz beseitigt meine Schuld. Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe da unplanmäßig, habe ich was auf der Arbeit erlebt, was mich daran erinnert hat, die Woche. Und zwar war ich bei einem Kunden, voller Elan war ich da und dachte, jetzt geht's los, ne? Jetzt machen wir die Kundengespräche, jetzt machen wir die Kundenbesuche. Und ich habe aber schon im Vorfeld gesehen, das ist ja kein Geheimnis, habe ich so eine Tabelle immer, die dann so und so geht, wo drin steht, wie viel der einkauft. Und der hat die letzten 2 Monate nicht mehr eingekauft. Und das ist, auch wenn man sich jetzt vielleicht kaufmännisch nicht so gut auskennt, das ist nicht gut. Also genau, der Kunde soll kaufen, das ist die Aufgabe des Kunden. Also und... Ja, also so in der Art ist es, ja. Das muss ich mir merken fürs Verkäuferseminar, wo ich nächste Woche bin. Okay, aber jedenfalls, und der hat nicht eingekauft. Und dann war ich bei dem und der hat dann relativ schnell erklärt, warum. Und hat kurz gemeint, hey, er hatte letztes Jahr, warum auch immer das letztes Jahr war, und er jetzt sich entscheidet, deswegen ein Problem mit uns zu haben, aber egal. Letztes Jahr hatte der einen Umstand, da hat er bei uns Leuchten gekauft. Und hat dann eine Woche später die gleichen Leuchten nochmal gekauft und dann haben die irgendwie das Doppelte gekostet. Und dann hat der hat die Rechnung von uns genommen, einfach was draufgehauen und seinem Kunden weiterverrechnet. Und sein Kunde hat sich dann beschwert, warum ziehst du mich ab? Und dann hat der Kunde zu mir gesagt, warum wir ihn eigentlich betrügen und warum wir ihn eigentlich ausnehmen und so, dass wir die gleiche Leuchte auf einmal einfach viel teurer verkaufen. Ja, und das ist eine Anklage in einer gewissen Form an mein Unternehmen, an den Handel, in dem ich arbeite. Und da habe ich gedacht, was mache ich damit? Und ich wusste, jetzt einfach nur zu sagen, ja, wird nicht wieder vorkommen, irgendwie da drum rumzureden, so, das schafft ja das Problem nicht aus der Welt, da muss es eine Lösung vergeben. Und dann bin ich hingegangen und habe mir alle Aufträge, die der Kunde hat, habe ich mir aus dem System rausgezogen, alles, was er jemals bei uns bestellt hat, und habe dann angefangen, die Preise zu vergleichen, was wir wie verkauft haben, und das alles aufzulisten. Und habe dann am Ende gemerkt, dass das, was er gesagt hat, tatsächlich doch gar nicht gestimmt hat. Dass wir, also ich war eine Weile dran und dann konnte ich ihm das so sagen, hey, ich weiß nicht, vielleicht war das bei einem anderen Händler oder so das Problem, vielleicht hast du da was durcheinander gebracht, aber ich habe es hier schwarz auf weiß, wir haben dir diese Leuchte nicht teurer angeboten. Wir haben ihm mal die Leuchten verkauft, aber dann 2 Monate später haben wir sie für 2 Euro weniger angeboten. Das war ja dann kein Problem, hat ihn da auch nicht gestört. Aber nicht irgendwie dann doppelt so teuer oder so. Und was ich da gemerkt habe, ist, wie dieses, also als ich dann diesen Zettel da in der Hand hatte, wo ich schwarz auf weiß wusste, hey, wir haben keine Schuld diesem Kunden gegenüber, wir haben nichts falsch gemacht, dann war da ein Frieden da. Und so muss ich mir das vorstellen, wenn irgendwie mich Gedanken anklagen wollen, dann habe ich schwarz auf weiß in der Bibel stehen, dass mir vergeben ist, dass meine Schuld getilgt ist. Und deswegen lasst uns auch gerne das Wort Gottes ganz konkret, ganz praktisch nehmen, um gegen solche Dinge dann auch anzukämpfen, die kommen. Das heißt nämlich, und ihr kennt den Vers alle, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für den, der in Christus Jesus ist. Und deswegen dürfen wir wirklich hingehen, wenn was kommt, wenn uns irgendwas anklagt, dass wir mit dem Wort Gottes dagegen sprechen. Wie es heißt, 2. Korinther 10, Abvers 3, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Den Vers wollte ich letzte Woche oder vor 2 Wochen eigentlich schon nehmen, aber da habe ich schon so viel geredet gehabt, wo wir einfach sehen dürfen, hey, wir dürfen wirklich diese Dinge, die sich da in unseren Gedanken aufbauen, tun wir überspitzte Gedankengebäude, sagt es in der Elberfelder, genau, starke Übersetzung. Da dürfen wir dagegen ankämpfen. Oder Jesaja 54 haben wir heute andere Verse schon draus gehört. Da heißt es dann später im Kapitel, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, soll es gelingen. Und dann heißt es, alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Und das können wir machen mit dem Wort Gottes. Wir sagen, hey, ich lasse mich hier nicht anklagen. Ich habe Jesus an meiner Seite. Und ich hatte da beispielsweise einen Umstand in meinem Leben, wo ich das ganz praktisch auch erlebt habe, wo ich Anklage immer wieder erlebt habe in diesem Bereich. Und dann bin ich irgendwann mit dem Wort Gottes einfach dahin gegangen und habe dann, wie sagt man da, also dagegen, kann man so sagen. Und zwar war das, es gibt in 1. Korinther 6, Abvers 9, gibt es eine Stelle, wo ich erst dachte, die mir erst Angst bereitet hat, weil ich die irgendwie nicht richtig verstanden habe erst. Und dann habe ich sie aber später als Waffe benutzt. Und zwar in 1. Korinther 6, Abvers 9, da heißt es, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und als ich so angefangen habe, die Bibel zu lesen, da wissen Sie meisten, da hatte ich immer noch hier und da, ich habe auch immer noch Sünde hier und da in meinem Leben, das wäre jetzt falsch, anders zu sagen, aber hatte ich immer mein Problem mit Pornografie noch konkret. Und ich hatte immer wieder so diesen Vers dann im Kopf, wo es heißt, Unzüchtige werden das Reich Gottes nicht erben. Und irgendwie ich weiß schon, ich bin gerettet, aber irgendwie hat mich das in Unfrieden versetzt. Bis ich irgendwann gecheckt habe, als es dann ja weitergeht, heißt es, solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt. Und dann habe ich angefangen, also ich habe ja verschiedene geistliche Taktiken in dem Thema dann angewandt, die auch gut waren, aber ich habe mitunter dann angefangen, wenn Versuchung kam und der Feind mich versucht hat in diesem Bereich, dann habe ich gesagt, das Wort Gottes sagt, dass ich kein Unzüchtiger mehr bin. Und das hat wirklich dieser Versuchung in meinem Leben Kraft genommen. weil ich es hier schwarz auf weiß habe, wenn ich zu Jesus gehöre, dann hat er mich reingewaschen, dann bin ich das nicht mehr, was davor aufgelistet wurde, auch wenn ich vielleicht manche Sachen trotzdem manchmal mache, die schlecht sind, ja, aber ich bin nicht, meine Identität ist nicht unzüchtiger Götzendiener, keine Ahnung, was versteht ihr? Ich bin nicht Identität Jareb der Sünder, sondern ich bin Jareb der, dem vergeben wurde. Und das hat wirklich viel verändert. Wie gesagt, gibt es immer wieder Themen in meinem Leben. Wer mich kennt, weiß das. Wer öfters mit mir zu tun hat, merkt, dass ich auch manchmal Sachen sage, die hätte ich nicht sagen sollen und so. Mein Mund ist manchmal schneller als mein Verstand. Das ist ein Verkäuferproblem. Daran arbeite ich aber noch und auch an anderen Themen. Aber da habe ich in diesem Bereich beispielsweise habe ich gesehen, hey, wenn ich das, was im Wort Gottes über mich steht, als neugeborenes Kind Gottes, wenn ich das ausspreche, dann hat diese Versuchung oder auch Anklagen, die dann kommen, Verurteilungen, das hat keine Kraft mehr oder es schwindet die Kraft dadurch. Und ein Vers, den ich da noch anmerken möchte oder einen Kontext, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, bis wohin es geht, aber es ist in 2. Petrus ab Vers 2. Petrus 1 ab Vers 9. Da ist eine längere Aufzählung dazwischen, aber bleibt dran, bleibt bei mir. Ich kontrolliere nachher, ob alle noch. Okay, ja, jetzt so, wenn ich es nicht zu lang einleite, dann wird es auch nicht zu lang. 2. Petrus 1, Abvers 9. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, darin das Ausharren, in dem Ausharren die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtlos sein. Denn wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner früheren Sünden vergessen. Ich wollte es jetzt nämlich nicht gerne aus dem Kontext reißen, deswegen habe ich mal kurz die Verse davor vorgelesen. Aber es fand ich interessant, wie das hier der letzte Satz, wo beschrieben wird, dass diejenigen, wo das eben nicht klappt, diese Auflistung abzuarbeiten, die sage ich jetzt nicht nochmal wiederholen, das sind diejenigen, die die Reinigung ihrer Sünden vergessen haben. Wie wichtig ist es also, die Reinigung unserer Sünden nicht zu vergessen? Ja, ist ja auch, wird mir auch angewiesen, das ist einer deiner Lieblingsverse, habe ich das Gefühl, wo es heißt, Psalm 102, Vers 2, 3, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Und dann wird danach noch andere gute Dinge aufgezählt. Ja, preis den Herrn, guter Psalm, also finde ich gut. Und das eben nicht zu vergessen, sich das bewusst zu sein, mir ist vergeben. Und dann in Sacharja 3 wird dann ja weiter beschrieben, dass das, was der Herr als nächstes sagt, ist, dass er sagt, ich gebe dir Zugang zu mir, dass du zu mir kommen kannst. Und das ist ja auch mit die Botschaft des Evangeliums, dass der Weg zum Herrn für uns wieder frei ist. Dass es nichts mehr gibt, was uns trennt, wenn wir Jesus als Herrn angenommen haben und die Vergebung der Schuld eben angenommen haben durch sein Werk am Kreuz. Ich könnte jetzt zum Buch Sacharja, ich habe mir auch ein paar andere Verse rausgeschrieben, könnte ich wahrscheinlich noch ein paar andere Fässer jetzt aufmachen, möchte es aber dabei belassen, weil ich wirklich in der Vorbereitung diesen Eindruck hatte, diese Geschichte, wie dieser Jeshua vor dem Engel des Herrn, wie er vom Satan angeklagt wird, das ist was jemand, der zuhört oder jemand, der da ist, gerade erlebt, dass er irgendwie Anklage hat in seinem Leben, dass er verurteilende Gedanken hat oder wie. Und dir möchte ich zwei Dinge nochmal mitgeben aus der Predigt und dann aber auch vor allem beten. Das eine ist, dass wir wissen, ja, der Teufel klagt an, aber wir können mit dem Wort Gottes, wo schwarz auf weiß was anderes drin steht, dagegen ankämpfen. Und dass wir wissen, hey, wenn wir wie wir gerade eben gelesen haben, wenn wir das auch nicht vergessen, dass Jesus uns vergeben hat, dann können wir ein Leben führen, was nicht träge, nicht fruchtlos ist, sondern was eben diese ganzen Dinge hier, diese ganzen Früchte mit sich bringt, wo wir sehen dürfen, dass Jesus unser Leben ja, eben fruchtbar und kraftvoll werden lässt. Und Herr, ich danke dir, dass du ein vergebender Gott bist, Herr, ein Gott bist voller Gnade, Herr. Und ich danke dir, dass du auch heute hier nochmal uns das zusprichst, dass uns vergeben ist, Herr. Ich danke dir, dass ich schon vor 2 Wochen ansprechen durfte, dass du uns reinigst, Herr, aber dass du es jetzt nochmal unterstreichst, Herr, dass du uns aus der Schrift heraus zeigst, Herr, dass diese Anklage, die gegen uns erhoben wurde, dass sie am Kreuz, ans Kreuz geheftet ist, Herr, und aus unserem Leben beseitigt ist, Herr. Und ich bitte dich, Herr, du siehst diejenigen, die das betrifft in der Gemeinde oder diejenigen, die es betrifft, die es im Nachgang anhören, ich bitte dich, dass du es denjenigen, die gerade wirklich mit dem Thema Anklage, Verurteilung zu kämpfen haben, verurteilenden Gedanken, dass du ihnen wirklich diesen Frieden in ihrem Herzen schenkst, weil sie wissen dürfen, ihnen ist vergeben durch dein Werk am Kreuz. Und weil sie auch wissen dürfen, dass dein Wort Kraft hat und Autorität hat, Herr. Und da bitte ich, dass du uns alle, Herr, immer mehr daran auch erinnerst und hineinnimmst, dass wir mit deinem Wort wirklich kämpfen, dass wir dein Wort nehmen und uns auf deine Zusagen und auch auf deine Beschreibungen, wie wir als neuer Mensch sind, dass wir uns darauf stützen und damit leben, weil das, was dein Wort sagt, das ist die Wahrheit, das ist die Realität, Herr. Und da bitte ich dich, dass du uns alle daher wirklich darin stärkst in diesem Bereich, Herr, und dass wir es auch in der nächsten Zeit sehen dürfen, Herr, wie sich Dinge verändern in unseren Umständen, in unserem Leben, aber auch konkret in unserem Denken und dass wir stark werden dadurch, dass wir aus deiner Gnade heraus, Herr, das Geschenk annehmen dürfen, diese Gerechtigkeit durch dich auszuleben und auch mit deinem Wort eben Dinge in Existenz zu sprechen und zu sehen, wie sich Dinge verändern. Amen.